Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu meinem Geschichten-Podcast. Ich bin Nicole Billeter, freischaffende Historikerin. Und heute feiert dieser Podcast Geburtstag. Seit dem 5. März 2021 erzähle ich hier Schweizer Geschichte in Geschichten. Und ich freue mich über alle, die zuhören. Gerade habe ich einmal meine Folgen durchgeblättert und zum ersten Mal eine Statistik meines Anbieters genauer angesehen. Da habe ich erfahren, dass einzelne Episoden schon 2000 Mal gehört bzw. heruntergeladen wurden. Das finde ich natürlich fantastisch. Und im Moment, als ich diese Folge einspreche, sagt mir mein System, dass es 76.718 Wiedergaben insgesamt gegeben hat. Ich muss es sagen, das ist schlicht fantastisch. Ich halte mich bei diesen Zahlen an meine üblichen Arbeiten mit Führungen oder Vorträgen. Da ist das Publikum so um die 20, 30 Leute stark. Dass hier eine Folge von bis zu 2000 Personen gehört wird, ist nun wirklich eine andere Dimension. Und deswegen soll man bei aller zwinglianischen Bescheidenheit auch ein bisschen feiern. An diesem Geburtstag möchte ich mich also für Ihr Zuhören bedanken. Ich finde es immer auch interessant, von einigen von Ihnen E-Mails und andere Rückmeldungen zu erhalten. Und auch hier, meine extern erstellte Statistik sagt, dass man von meinem Podcast erfährt, weil jemand ihn persönlich empfiehlt. Das finde ich besonders schön, dass Sie offenbar Ihren Freundinnen, Bekannten und Familien davon erzählen und Sie davon überzeugen, doch auch einmal hineinzuhören. Sehr sympathisch. Ich danke natürlich auch all jenen, die etwas in die Kaffeekasse einbezahlt haben. Merci vielmal. Bekäme ich einen Franken für jede gehörte Episode bei 76.000 Wiedergaben, sollte ich also nun rasch reich werden. Aber Spaß beiseite. Einen besonders herzlichen Dank und Gruß sende ich an den Zürichsee zu Gabi und Simona, die seit der allerersten Folge zuhören und das jeweils oft gleich am Freitagmorgen. Danke ihr zwei, ihr seid die Besten. Ich bin immer auch dankbar für euer Feedback und jede weitere Unterstützung des Podcasts. Aber kehren wir nach dieser Jubelzeit in die Geschichtswelt zurück. Ich beginne heute mit der Erzählung des einzigen Menschen, der je als Kriegsverbrecher in den USA hingerichtet wurde. Und das war ausgerechnet ein Schweizer. Dabei sind wir doch so friedliebend. Und weil wir gerade von Persönlichem sprechen, zeige ich Ihnen kurz auf, wie ich auf seine Geschichte gestoßen bin. Es ist einer jener interessanten Zufälle, die ich so wahnsinnig schätze. Also, vielleicht können Sie sich, wenn Sie im letzten Sommer schon zugehört haben, noch erinnern, wie ich über das normale Leben von Emily Schmid im Zürich des 19. Jahrhunderts berichtet habe. Wer nochmals oder zum ersten Mal in dieses Leben hineinhören möchte, es waren die Episoden 61 bis 63. Ich werde zu einem späteren Zeitpunkt sicher wieder von ihr berichten, wenn ich ihre vielen Briefe entziffert und im Staatsarchiv Zürich weitere Nachforschungen getätigt habe. Im Moment befinde ich mich mit ihren Briefen im Dezember 1881. Hier kurz zur Rekapitulation. Von Emily Schmid habe ich nur erfahren, weil sich ein Kunde aus den USA an mich wandte. Dieser hatte zahlreiche Briefe der Zürcherin Emily Schmid, die sie an ihren Sohn schrieb, der in die USA ausgewandert war. Dieser junge Mann wurde schließlich der Großvater meines Klienten. Die Briefe vom ausgewanderten Sohn an seine Mutter sind leider nicht mehr vorhanden, aber ihre an ihn wurden sorgfältig im neuen Land aufbewahrt. auch wenn bald niemand mehr die Sütterlin-Schrift entziffern konnte oder Deutsch sprach. Ich darf nun diese geerbten Briefe transkribieren, eben aus der altdeutschen Schrift des 19. Jahrhunderts, danach ins Englische übersetzen und mit Anmerkungen versehen, sodass mein Klient einordnen kann, wo seine Vorfahrin stand, in welcher Umgebung sie sich bewegte, welche Rechte sie hatte und so weiter. So, nun ist es so. Unsere Emily Schmid ist eine geborene Oschwald, eine geschiedene Wirts und eine verwitwete Schmid zum Zeitpunkt ihrer Briefe. Wie Sie dem Titel der Episode entnehmen können, interessieren wir uns hier für ihren ersten Mann, von dem sie eben geschieden wurde. Für die Geschichte, die ich Ihnen nun erzählen möchte, spielt diese erste Ehe keine elementare Rolle. Aber sie ist nun mal der Zufallseinstieg, warum ich überhaupt erfahren habe, dass dieser Mann als verurteilter Kriegsverbrecher in einem fernen Land endete. Das ist also unsere Grundprämisse. Hier also Heinrich Wirths Biografie. Eine spannende und tragische, wie so viele. Auf jeden Fall immer wert, darüber zu berichten. Und mit den üblichen Lücken. Und auch mit Widersprüchen. Denn nach Wirths unrühmlichem Ende wurden einige Dinge kolportiert, die nicht überprüft werden können. Versuchen wir also, das Wichtigste herauszubekommen. Hartmann Heinrich Wirths wurde am 25. November 1823 als Sohn eines Schneiders geboren. Sein Vater amtete schließlich als Magazinaufseher im Zürcher Kaufhaus an der Limmat. Dieses Kaufhaus wurde als Kornhaus 1616 gebaut. Es wurde als Lager genutzt. Kornhandel war natürlich in jenen Zeiten eine überlebenswichtige Sache und der Handel war streng kontrolliert. Wurde Getreide in die Stadt eingeführt, dann musste es auf einem zentralen Markt im Kornhaus verkauft werden. Es war zu kostbar, als dass man damit spekulierte. Die jeweiligen Verkäufer mussten Miete für die Lagerung abgeben und Steuern darauf bezahlen. Das Gebäude von 1616 war so erstellt worden, dass im Parterre das Getreide verkauft werden konnte und die Räume oberhalb davon wurden zur Lagerung gebraucht. Das Gebäude wurde zudem so über das Wasser der Limmat gebaut, dass Schiffe unten durchfahren konnten und von dort gleich ihre Ware abgeladen werden konnte. Die Säcke aus den Schiffen wurden an Stricken hochgezogen und in den oberen Räumen gelagert. In den 1830er Jahren wurde ein neues Kornhaus am See aufgebaut und das alte Kornhaus wurde zum Kaufhaus. Durch das Wegfallen von Binnenzöllen im Laufe der Vereinheitlichung der Eidgenossenschaft wurde dieses Kaufhaus aber immer unwichtiger und schließlich aufgehoben. Man riss das Gebäude an der Limmat 1897 schließlich ab. Nur noch auf alten Bildern kann man es sehen. Es stand dort, wo heute das Denkmal für Hans Waldmann errichtet ist, gleich vis-à-vis des Frau Münsters. Kommen wir aber auf die Familie Wirths zurück. Der Vater arbeitete also in guter, sicherer Anstellung in diesem Kaufhaus. Sein Sohn Hartmann Heinrich absolvierte eine kaufmännische Ausbildung und trat dann als 19-Jähriger in ein italienisches Handelshaus ein. Zwei Jahre später erhielt auch er eine Arbeitsstelle im Zürcher Kaufhaus. Der junge Wirths war außerdem auch als Kirchenschreiber am nahen Frau Münster tätig. Im gleichen Jahr, gerade knapp 22-jährig, heiratete er Emily Oschwald. Es schien also alles in den richtigen Bahnen zu verlaufen. Ein ruhiges Leben in guter Stellung und mit gutem Ansehen, engagiert in karitativen Kreisen, verheiratet mit einer Frau aus einem achtbaren Schaffhauser Geschlecht. Aber dabei blieb es nicht. 1847 stellte man nämlich im Kaufhaus Unregelmäßigkeiten fest. und Heinrich Wirths Vater bat um eine Untersuchung, da er nicht beschuldigt werden wollte. Es ist zu vermuten, dass er nicht damit rechnete. Aber kurz darauf wurde sein Sohn verhaftet und schließlich wegen Betrugs und Unterschlagung zu 4 Jahren Zuchthaus verurteilt. Hören wir die Veröffentlichung im Amtsblatt des Kantons Zürich. Zitat: Kriminalurteile, ausgefällt im Monat April 1847. Das Kriminalgericht hat durch Urteil vom 3. April in Sachen des Hartmann Heinrich Wirths von Zürich, 23 Jahre alt, verheiratet, ohne Kinder, gewesenen Angestellten des Magaziners beim Kaufhaus Dahir, teils durch Präsidialentscheid, teils einmütig gefunden. Sei Wirths erstens des ausgezeichneten Betrugs im Betrage von 1280 Franken schuldig. Zweitens des nahen Versuchs eines ausgezeichneten Betrugs von 640 Franken schuldig. Drittens des einfachen Betruges im Betrage von 2080 Franken schuldig. Viertens der Unterschlagung zweiten Grades im Betrage von 240 Franken schuldig. Fünftens des einfachen Betruges in unbestimmten, jedoch unter 100 Franken bleibenden Betrage schuldig. Sechstens weiterer Vergehen nicht schuldig und hierauf einmütig erkennet. Erstens sei Wirths in Bezug auf Qual 6 freigesprochen. Zweitens sei er im Übrigen zu einer 4-jährigen Zuchthausstrafe verurteilt, wovon jedoch 6 Wochen unverschuldeter Untersuchungshaft in Abrechnung fallen. Drittens habe er die Damnikaten teilweise zu entschädigen, teils deinen sie selben auf dem Zivilweg zu verweisen. Zitat Ende. Wir sehen also, dass Wirths recht beträchtliche Summen widerrechtlich an sich nahm. Der ausgezeichnete Betrug ist übrigens kein Kompliment. Heute würde man wohl von einem vollendeten Betrug sprechen. Die Gelder sollen also von Wirths zurückbezahlt werden, mindestens teilweise. Aber das konnte er nicht, denn wir sehen nun, dass der Konkurs über den jungen Wirths verhängt wurde. Nachdem Hartmann Wirths 1 Jahr lang im Zuchthaus Oettenbach gesessen hatte, entschied die Zürcher Regierung, ihn aufgrund seiner schlechten Gesundheit vorzeitig zu entlassen. Der Rest der Strafe wurde zu einer 12-jährigen Verbannung aus dem Kanton umgewandelt. Seine Frau Emily hielt offenbar während der ganzen Zeit zu ihm. Wir sehen nämlich, dass 2 Kinder geboren wurden. Eine Tochter Luise kam 1847 zur Welt. Emily war also mutmaßlich bei der Verhaftung ihres Mannes und dem Prozess gegen ihn schwanger gewesen. Ein Sohn Paul wurde 1849 geboren, also relativ kurz nachdem sein Vater aus dem Zürcher Gefängnis entlassen worden war. Nun aber durfte der Vater sich eben nicht länger auf zürcherischem Boden aufhalten. Es scheint, als dass er zunächst nach Moskau auswanderte, wo Verwandte seiner Frau lebten. Wer das genau war, das muss ich noch herausfinden. Wenig später zog Wirths dann in die USA und ließ seine junge Familie zurück. Emily Wirths ließ sich 1853 von ihm scheiden. Er war seit 4 Jahren nicht mehr im Land gewesen. Im Moment weiß ich noch nichts Genaues, wo die 2 Kinder dieser Ehe geblieben sind. Es scheint mindestens momentan, dass weder Emily noch die Herkunftsfamilie von Hartmann Heinrich Wirths sich um sie kümmerten. Wirths Vater lebte noch, aber bei ihm erscheinen die Kinder nicht in dem Etat, der die Zürcher Regierung von ihren Bürgern aufstellen ließ. In einem dieser Zensusaufstellungen kann man allerdings sehen, dass der Sohn im Waisenhaus war. Zu vermuten ist also, dass er und seine Schwester von Emily und der Wirtsfamilie abgegeben wurden. Es muss nicht von Herzlosigkeit oder Gleichgültigkeit zeugen. Es war nicht unüblich, dass Kinder von Geschiedenen im Waisenhaus landeten. Entgegen des Namens muss es nicht heißen, dass die Kinder in dieser Institution alles Vollwaisen waren. Der Staat war verantwortlich für die Sorge um die Kinder. Es kann sein, dass die Verwandten schlicht finanziell nicht für sie aufkommen konnten. Wir haben ja gesehen, dass Heinrich Wirz vor seinem Gefängnisaufenthalt Konkurs anmelden musste. Es kann aber auch heißen, dass die Kinder der Mutter geradezu weggenommen wurden, weil sie eben in Ehe mit einem Verbrecher lebte. Ich muss zusehen, ob ich darüber einmal etwas in den Vormundschaftsakten erfahren kann. Bemerkenswert ist es vielleicht, dass Emily Schmid in ihren Briefen, die ich übersetze, nicht einmal diese Kinder erwähnt. Sie schreibt ihrem Sohn in den USA oft von seinen Geschwistern, aber das sind nur jene, die in der Ehe mit Georg Schmid zur Welt kamen. Aber folgen wir Heinrich Wirz in seinen ersten Zeiten in den USA. Er soll dort zunächst als Weber in einer Fabrik in Massachusetts gearbeitet haben, zog aber bald weiter nach Kentucky, wo er als Arzthelfer auftrat. Kurz danach eröffnete er selber eine Arztpraxis, ohne auch je ein Studium absolviert zu haben. Und er heiratete erneut. Dieses Mal war es eine Amerikanerin, die verwitwete Elizabeth Wolfe. Mit ihr hatte er zwei weitere Kinder. Bald aber konnte Wirz nicht mehr in Kentucky bleiben. Möglicherweise wurde die Lage als Arzt, wohl eher Kurpfuscher, hinterfragt. Jedenfalls zog Henry Wirz, wie er sich nun sinnvollerweise nannte, weiter auf eine Plantage in Louisiana, wo er möglicherweise als Arzt für die dortigen versklavten Menschen arbeitete. Als der amerikanische Bürgerkrieg begann, meldete sich Wirz 1861 freiwillig in die Südstaatenarmee. So haben wir vorläufig ein Fundament für unsere Geschichte. Wir sehen in zwei Wochen, wie es mit Wirz weitergeht und wieso er am Galgen landet. Danke für Ihr Zuhören. Bis in zwei Wochen wieder. Auf Wiederhören.